Licht ins Dunkle, der Medizin-Podcast. Auch heute wieder zu Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeiertag. Und heute geht's von zu Hause aus los. Und es geht heute um Gefahren an Weihnachten. Deadly Christmas, tödliche Weihnachten. Bleibt dran, es wird spannend, ihr werdet besser überleben. Tödliche Weihnachten, Deadly Christmas, unser heutiges Thema bei Licht ins Dunkle. Bevor wir nächste Woche zu einem Jahresrückblick kommen, so wie ist man so 2025 so vor sich hingestorben, ja? Machen wir heute die Folge für Weihnachten, also heiter und besinnlich und natürlich, klar, mein Podcast, immer schön tödlich. Und dann stellt sich natürlich die Frage, dieses wunderbare, besinnliche Fest, wo alles schön ist, ja, woran stirbt man da? Also das heißt, woran stirbt man am Weihnachten, woran man möglicherweise Ostern nicht stirbt oder vielleicht auch einfach im Sommer nicht stirbt? Gut, gehen wir mal durch. Es gibt also wirklich da ein paar Fakten, die überraschend sind, würde ich mal sagen. Und als erstes fangen wir an, klar, zu Weihnachten sterben leider viele Menschen, die eine Krankheit haben, die Depression haben, genau daran, ja. Weil es wohl so ist, dass dieser Abfall von dem Vorweihnachtsstress, so wird es in der Literatur beschrieben, kann man nachlesen, zu diesem plötzlichen Einbrechen, der plötzlichen Ruhe, oft dazu führt, dass, dass eine depressive Krise verschlimmert wird. Deshalb ist Weihnachten für die Psyche für viele eine Herausforderung. Ja? Für viele ist eine Herausforderung, wenn die Familie kommt. Also es gibt viel Streit zu Weihnachten. So kennt man das ja, wenn man die Urlaubssaison beginnt, da gibt es immer Statistiken, wie viele Paare sich trennen, wenn sie dann plötzlich zusammen sein müssen und merken, dass sie dann gar nicht mehr leiden können den Gegenüber. Und Weihnachten ist es so, dass natürlich viele Familien dann wieder zusammenkommen, die lange das Jahr über getrennt werden und dann wird sich traditionell gestritten. Themen gibt es genug, über die man sich streiten kann. Beliebt sind ja Schwiegermütter, also vor allem bei mir, beliebt sind Schwiegermütter, die Ideen haben zum Kochen, aber selber nicht kochen. Dann irgendwie erscheinen und dann eine Meinung haben über das, was man gerade vorbereitet, das, was man gerade kocht. Es ist wunderbar. Es ist wirklich selber noch nie gekocht, aber sagen, Mensch, probier doch mal hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Da überlege ich mir immer, wo ich denn die Tropfen habe, die alle ruhig stellen, habe ich aber verlegt irgendwie oder sie sind verfallen. Oder ich habe sie letztes Jahr gegeben, man weiß es nicht. Okay, also Depression und Streit. Weiß ich nicht, wie man die vermeiden kann. Ich bin kein Spezialist. Ich zähle nur auf heute. Aber den Streit, finde ich, könnte man vermeiden, indem man vorher offen miteinander spricht und genau sagt, Mensch, vielleicht streiten wir uns dieses Mal nicht. Und vielleicht ist da schon ein bisschen was geholfen. Man vermeidet ihn einfach. Einfach mal die Fresse halten. Das kann sein. Nicht immer reingrätschen ist eine gute Idee. Bei Weihnachten gibt es ja immer genug zum Nachschenken. Ja, macht das, wenn es euch hilft. Ich finde es eine super Sache. Und da kommen wir zum Zweiten. Wo ich selber auch nicht drauf gekommen bin, was ich tatsächlich recherchiert habe, und zwar
Teiglecken.
So. Ruhen Teiglecken. Ist Teig steril? Stellt sich hier die Frage. Nein, Teig ist meistens nicht steril, weil oftmals Mehle überhaupt nicht thermisch behandelt sind. Was auch gut ist, ja, also so wollen wir sie haben, aber Mehl entsteht bekanntlich aus Körnern, die auf dem Feld wachsen, wo traditionell draufgeschissen wird. Und natürlich auch für die Düngung gerne mit Exkrementen gearbeitet wird. Das heißt, man braucht ja das für Fett, ne, und andere Sachen auch. Und diese Bakterien, die dann auf das Feld gebracht werden, sind teilweise können zu nicht unerheblichen Anteilen im Mehl sein. So, das kriegt man nicht so oft mit, weil wir ja mit dem Mehl backen. Wir fressen das jetzt nicht roh. Oder wenn wir es zum Andicken nehmen, dann wird es ja dann noch verkocht, damit das nicht vorschmeckt, die Mehlschwitze. Aber wenn wir den rohen Teig essen und naschen, dann ziehe da in den Krankenhäusern nach Weihnachten sehr viele Durchfallerkrankungen. Woher kommen die denn nur? Sie kommen von mir. Genau. Also sei vorsichtig, ich habe das auch immer geliebt, rohen Teig zu essen, der besonders süß ist. Aber leider, leider, leider ist er auch ein kleines bisschen gefährlich vor dem Backen, weil da eben noch Kackebakterien drin sind oder drin sein können, auf jeden Fall, ne? Es können auch andere Bakterien drin sein, aber die sind auf jeden Fall drin. So. Übrigens, Bakterien können einen Haufen unangenehme Sachen machen. Wenn wir gerade sind beim Sterilisieren, das heißt, wenn ich Kuchen backe oder Brot backe, dann habe ich es ja so heiß gemacht, dass normalerweise die Bakterien Geschichte sind. So, ne? Steril. Ist es steril? Ja. Und wenn ich schon zu blöd anfange? Nein. Gerade bei fermentierten Sachen, ihr wisst, ich stehe extrem auf fermentierte Sachen, fermentiere gerne selber, aber auch da ist Vorsicht geboten. Auch hier muss man klug arbeiten und vor allem muss man steril arbeiten. Das ist also immer wichtig, dass man nur die Keime hat, die man möchte, und die Keime, die man nicht möchte, die töten uns nämlich, also bringen uns um, machen uns alle. Ja, die sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das geht natürlich durch gute Küchenhygiene. Da reicht es, wenn man Pech hat und übrig gebliebene Nudeln zu lange warm stehen lässt oder andere Sachen. Dann können nämlich Bakterien, Botox ist übrigens eine Sache, Botulinum, ja, was entstehen kann bei falscher Lagerung und eines der tödlichsten Gifte der Welt. Ich meine mal gelesen zu haben, dass man pro Jahr nur ein Gramm braucht, um alle Falten der Welt glatt zu spritzen. So, bei dem einen oder anderen habe ich das Gefühl, da hat eine Überdosis, aber egal. Es entstehen also auch Toxine, die gehen nicht weg durch Erwärmen. Also ich kann nicht irgendwie die Nudel da stehen lassen über Monate oder die fermentierten Sachen falsch herstellen, falsch lagern und dann der Meinung sein, ja komm, wenn ich es sauber, wenn ich es erhitze, dann ist es steril, da macht nichts. Nee, kann trotzdem sein, dass da Toxine entstehen und die sind wirklich extrem giftig, gehen nicht weg, kann ich nicht verhindern, riechen nicht, schmecken nicht. Es schmeckt also genauso, wie ich es erwartet habe, nur dass ich anschließend leider tot bin oder halt schwer krank. Gibt es auch ziemlich genaue Zahlen über solche Krankheiten und man kann anhand von den Menschen, die das gegessen haben oder die, die das vielleicht nicht gegessen haben und wer ist denn danach auch krank geworden, absolut sagen, okay, es lag leider manchmal am Fermentierten. Manche Sachen sind hier verboten in Deutschland tatsächlich, weil das so gefährlich ist, aber man bekommt sie natürlich über Internet oder andere Sachen. So, es klingt lecker, wahrscheinlich ist es auch lecker und wenn da die gefährlichen Toxine nicht drin sind, ist es wahrscheinlich auch gesund. Sind sie drin, ist es leider schwer krankmachend. Genau. Nach dem Teig habe ich dann natürlich gedacht, Mensch, woran man alles sterben kann zu Weihnachten, guck's doch mal nach. Und da kam ich drauf, dass in einem, ich weiß gar nicht mehr wo, hat man ein kontaminiertes Meerschweinchen verschenkt. Nein, 50 Menschen sind, ich glaube, es sind sogar welche gestorben. Das Meerschweinchen hatte Keime auf seinem Fell. Und natürlich, streichel, es ist Weihnachten, alle haben angefasst. 50 Stück finde ich ganz schön Gangbang für so ein kleines Meerschweinchen. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Aber es hat sich gerecht, ja. Es hat die Leute infiziert mit den Keimen auf der Haut, auf dem Fell. Scheint ein dickes Fell gewesen zu sein. Und 50 Leute, also ein Meerschwein, 50 Leute, das schafft manch Chinese mit Fledermaus nicht. Und das ist ein guter Schnitt, würde ich sagen, für Meerschweinchen. Ich habe mich nur gefragt, wie gefährlich ist der Weihnachtsmann? Ich meine, einmal um die Welt, der falsche Griff bei Rudi, ja, oder Rudolf, und mal kurz vorne in die feuchte Nase gefasst, es ist kalt, Keime, und dann einmal um die Welt, wir haben die nächste Pandemie. Wie fing eigentlich die letzte Pandemie an? War das nicht auch um die Weihnacht? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich will jetzt auch den Weihnachtsmann nicht verdächtigen. Ich dachte ja, es war meine Mutter oder meine Schwiegermutter, die das Ding hergestellt haben, aber die sind beide raus. Habe ich überprüft. Egal. So, Weihnachtsmänner sind also potenziell gefährlich. Nicht anfassen, nicht in die Nase gurgeln. Ja? Am besten ist durch den Schornstein reinlassen, wie das in manchen Ländern üblich ist. Und dann richtig heizen, dann sind die schon mal steril. Und dann können die auch wieder weg. So. Fernsehküche sind ganz gefährlich. Es gab eine Untersuchung. Ich liebe Fernsehküche, ich koche das gerne nach. Ich finde das total fantastisch. Aber die sind auch oft so ein bisschen hemdsärmlich, ne? Also nicht alle, aber manche sind schon so, ja, fass ich an, ne? Ist alles Quatsch und so. Fernsehküche können sehr viel, was Kochen betrifft. Ich glaube nicht, dass sie die hellsten Sterne, außer beim Kochen, in Chemie haben würden. Also ich glaube, osmotischer Druck, Stoffbewegungen können die nicht so gut. Wenn ich mich mit guten Küchen unterhalte und dann gibt's immer Streit, wie ich meine Brühen zubereite, mit oder ohne Salz, und dann merke ich, Stofftransport, keine Ahnung, gab es scheinbar nicht in der Grundausbildung. Und es wurde also von diesen Experten, die sich dann diese Kochsendung angeguckt haben, festgestellt, dass alle 50 Sekunden, das ist nicht mal eine Minute, ein relativ schwerer Fehler in der Hygiene stattgefunden hat. Das heißt irgendwie Fleisch angetätschelt, dann weitergekocht, Finger abgeleckt nach roh angetätscheltem Fleisch. Und an der Stelle gibt es bestimmt auch viele, die sagen, ey Alter, hab dich nicht so. Haben wir früher alle gemacht. Ja, ja, das stimmt, gebe ich zu. Aber ich koche ja im Übrigen immer mit Handschuhen. Das ist so eine Macke von Intensivstationen. Und wenn ihr hinterher krank werdet, dann interessieren sich die Keime, die ihr drin habt oder die zum Beispiel eine Krebserkrankung auslösen können, auch ein Scheiß dafür, was früher normal war. Überhaupt nicht. So, man ist einfach tot, weil man Krebs bekommen hat oder weil man eine schlimme Durchfallerkrankung bekommen hat und man ist schlimm krank, ja. Und im wahrsten Sinne des Wortes, eure Gesundheit, die scheißt drauf, ob ihr vorher gesagt habt, dass das früher auch alles üblich war. War es nämlich, glaube ich, nicht. Oder man hatte die Gefahr, dass man krank wird. So, und wo passiert das, wenn man nicht zufällig Fernsehkoch ist, die es dann vielleicht in der Aufregung machen oder weil die Studiolampen zu hell sind? Es passiert vor allem beim Fondue Raclette, beim Zubereiten von Tartare oder beim Genießen von Tartare, ja. Da absolute Hygiene ist da nicht nur vom Vorteil, sondern absolut geboten. Mein Ex-Chefarzt, der liebe Gerd, hat mir mal gesagt, in arabischen Ländern oder in Wüstenländern gibt es oft Ösophaguskarzinom, also Krebs in der Speiseröhre, wegen dem heißen Tee mit frischer Minze. Schmeckt lecker, aber scheinbar nicht gesund. Und in asiatischen Ländern, der rohe Fisch ist immer gut für Magenkrebs. Man konnte da, also ob es nun stimmt, weiß ich nicht. Gerd hat gesagt, es stimmt. Und Gerd hat eigentlich immer recht gehabt. Auf jeden Fall gab es da wohl eine Korrelation, wenn man nachmisst, wie viel kriegen da Magenkrebs, Krebs in der Speiseröhre. Und was machen die so den ganzen Tag über rohem Fisch essen? Und heißen Tee trinken mit frischer Minze. Und bei uns heißt es dann, wenn man Raclette macht, ich liege Raclette oder Fondue macht, das rohe Fleisch nicht unbedingt mit den Händen anfassen, ja, auch nicht versehentlich. So, es gibt jetzt keine Anzahl von Anfassmomenten, die man aufbringen muss, um einmal hinterher krank zu werden, sondern es reicht einmal. Ja, ist wie beim Sex. Es reicht einmal und aus Spaß wird Angst. So. Gut. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich das schon gemacht habe, wenn ich mich vergriffen habe, ich habe mich aufgepasst, wie kann ich es wieder gut machen? Ich habe zu viel gegessen, die Ente war zu lecker oder die Weihnachtsgans war zu lecker. Klar, ein dickes Divo muss es sein. Leider ist es so, beim Snaps danach, dass der vielleicht insofern hilft, dass es einem egal ist, ob man da noch voll ist oder nicht und ein Füllegefühl hat. Helfen tut er jedenfalls der Verdauung eher nicht. Aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ein Schnaps, also dieses hochkonzentrierte Alkoholprodukt, das birgt seine Gefahr nicht nach dem Magen, weil da ist es ja verdünnt und da ist es für den Körper kein großer Unterschied, ob ich ein Glas Wein trinke oder ein Miniglas an Schnaps, weil die Konzentration nach der Verdünnung ungefähr gleich ist. Nein, vorher ist das Problem. Ne? Denk dran, die alten Cowboys, wenn die sich gegenseitig den Bauch geschossen haben, haben sich immer mit Schnaps desinfiziert, weil Schnaps nämlich eine Wirkung direkt aufs Gewebe hat. Und so ist es auch mit Schnaps, den wir trinken. Also Mund, Rachen und Speiseröhrenkrebs lieben es vorher, mit Schnaps getriggert worden zu sein. Und zwar mit hochprozentigen. So, wenn man Wein trinkt, finde ich, Wein ist immer eine gute Idee, weil Wein die peripheren Widerstände, ja, also in den Blutgefäßen, wunderbar herabsetzt. Das Blut kommt besser an entlegene Stellen, immer eine gute Sache. Bei manchen ist das der Kopf, bei anderen ist das sind das die Füße. Also ich will jetzt nicht sagen, man muss unbedingt Wein trinken. Ich persönlich liebe Wein. Und Schnaps dagegen ist, glaube ich, keine gute Idee. Wegen der Konzentration, bevor es in den Magen geht. Ne? Zunge, Rachen, wenn ich dann noch schön dazu rauche, dann habe ich es gut getroffen. Ne? Also das heißt, diese Krebsarten im Mund und Rachenhauben ist oft ein Verdacht, dass das Zigaretten ist klar. Wenn du rauchst, stirbst du eher bunt. Aber Schnaps trinken ist auch keine gute Idee. Was kann man also machen, damit Weihnachten nicht so tragisch endet, wie ich es hier gerade beschreibe? Ist ja gar nicht so schlimm. Ja? Und wenn es mal die ganze Zeit so schön voll, dass man so einen leichten Nebel hat, die Kinder durch zu viel Süßigkeiten, die Erwachsenen durch zu viel Süßigkeiten und zu viel Alkohol. Was ist eine gute Idee? Ich kann zum Beispiel fasten. So, Fasten zu Weihnachten, da denken Sie so, Gott, ey, was habe ich mir da für einen Podcast angemacht? Meine ich gar nicht so schlimm. Fasten reicht auch mal Frühstück weglassen. Mal ein paar Stunden ohne Essen tut wirklich gut. Ich habe gelesen, es wird bei manchen sogar so euphorischen Zuständen, es reicht bei manchen auch wenig für euphorische Zustände. Ich glaube, bei mir reicht ein bisschen Fasten nicht für euphorische Zustände. Obwohl, man weiß es nicht. Aber ich liebe das auch. Kein Frühstück machen und dann tagsüber auch nicht unbedingt Mittagessen, sondern man wird ja schon satt, wenn man das gute Essen, was es am Abend gibt, ne? Er hat den Hirsch, das Wild, die Gans, die Ente zubereitet, da muss man kosten und da fällt genug ab. So, so, keiner wird bis zum Abend sterben, weil er verhungert ist. Das kommt bei Weihnachten eher selten vor. Keine große Gefahr. Ne? Was kann man also fasten? Ist eine gute Idee. Macht das gerne mal und es reicht tagsüber sozusagen einfach zu kochen. Da fällt genug ab, um ein reichliches Sättigungsgefühl zu haben. Und was auch immer eine gute Idee ist, ist Kaffee. So, Kaffee hat jetzt nicht unbedingt die Wirkung, die man immer so gelesen hat. Also man verdurstet nicht innerlich, weil man zu viel ausscheidet. So, aber Kaffee hat einen direkten Einfluss und ich kann euch sagen, ich weiß, von was ich rede, auf die Verdauung, was den Ausgang anbetrifft. Das geht ratzefatz, wieder Blitz. Und man kann es richtig planen. Ist eine schöne Sache. So ein Kaffee ist immer eine gute Sache. Man sollte ihn wohl nicht mehr trinken am späten Nachmittag, weil er dann wieder einen Einfluss auf das Einschlafen und das Schlafen hat. Okay, das mag sein. Aber ansonsten für die Verdauung ist das wirklich eine schöne Sache. So, dann habe ich doch den optimistischen Part für Weihnachten. Ja, den habe ich euch jetzt näher gebracht. Sterben, sterben, sterben. Aber manche sind auch noch krank geworden. Ne? So, ich will euch jetzt nicht verteidigen, aber nicht alle sind gestorben bei meinen Beispielen. So, denkt dran, Meerschweinchen nicht anfassen und dann wieder in der Nase probeln. Ja, so, und wenn ihr gefährliche Meerschweinchen kauft, dann, weiß ich nicht, verschenkt sie jemand, den ihr euch leiden könnt. So, nicht alle Meerschweinchen sind gefährlich. Aber wie ihr hier gehört habt, scheinbar manche doch rohes Mehl, ja, also Teig, rohes Mehl, nicht sterilisiertes, nicht erhitztes Mehl kann gefährlich sein. Das ist, glaube ich, relativ logisch. Depression und Streit hat man am Anfang. Da, Streit ist auch wirklich nervig. Lasst das bitte. So, übrigens kalte Luft, das hatten wir heute hier, minus 10 Grad oder so in Berlin. Laufe ich oder laufe ich nicht? Ich kannte früher noch die Meinung so, ja, komm, ey, hier kalte Luft. Da wird die Lunge immer richtig ausgespült durch die kalte Luft. Man spürt es förmlich. Ja? Ein Scheiß. Natürlich ist das nicht gut, kalte Luft einzuatmen. Und dann noch tief, weil man ja gerade Sport gemacht hat und hechelt. So wie Nachbars Lumpi. Und lasst das. Wenn es wirklich kalt ist, wenn es mehrere Grade unter Minus sind, versucht die Atemluft vorzuerwärmen, indem man so Laufmasken trägt. Gibt es ja. Aber ihr werdet zumindest durch die kalte Luft nicht gesünder. Auch wenn das Laufen an sich natürlich eine gute Idee ist, aber dann ist es besser, vielleicht drin was zu machen. Man kann sehr gut mit dem eigenen Körper üben. Ja? Also entweder mit dem Partner so vorhanden oder eben auch alleine. Liegestütze meine ich, ne? Liegestütze meine ich. Klimmzüge, weiß ich nicht, ob jemand da die Möglichkeit dazu hat. Schattenboxen kann man gut machen. Auf jeden Fall draußen bei Minusgraden rumlatschen und rumrennen. Fahrrad fahren und kalte Luft machen, das ist nicht besonders gut für die Albiolen. Die finden das nicht amüsant. Und genau. So, jetzt noch ein Ausblick. In der nächsten Woche, wie gesagt, hatte ich am Eingang schon gesagt, machen wir einen Rückblick 2025. Wie war es so mit der Gesundheit? Ist es besser geworden nach Corona? Ist es beschissener geworden? Woran ist man so gestorben? Was war so in Mode? Ne? Irgendwas immer das Gleiche oder gab es neuen heißen Scheiß, woran man sterben konnte, was ein bisschen geiler war als andere Sachen? Und es wird nächste Woche nach dem Rückblick gebe ich einen kleinen Ausblick, also auch jetzt gebe ich schon einen kleinen Ausblick auf 2026. Und zwar, mein erstes Interview wird sein in Rostock bei einem sehr, 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 sehr innovativen Arzt, der uns neue Methoden, oder mir und ich uns, wenn ihr es dann seht oder hört, zeigen wird zur Bekämpfung von Krebs und wirklich keine Scharlatanerie, ne? Also nicht irgendwie, weiß ich nicht, wir machen eine Familienaufstellung oder so einen Scheiß, sondern tatsächlich eine neue Herangehensweise, wo auch Ursachen der Krebsentstehung nochmal auf neue Art betrachtet werden und übrigens auch auf Erkrankungen, wo bis jetzt, also wirklich null, ich kenne, Amyotrophe Lateralsklerose, ALS, ja, also wo selbst ich sage, oh ey, nee, bei der Diagnose, da hätte ich jetzt auch keinen Bock mehr weiterzuleben. Aber selbst da scheint es Ideen zu geben, wo die Ursache ist und damit eben auch ein Hebel, wie ich diese schlimmen Krankheiten, die sind wirklich alle, es ist wirklich der letzte Dreck. Das ist wirklich eine Erfindung, die, finde ich, die hätte nicht unbedingt sein gemusst. Das ist die Dreckskrankheit Nummer 1 für mich. Aber auch da gibt es scheinbar Ansätze. Der Ausblick kommt nächste Woche nochmal genauer. Nach dem Rückblick kommt der Ausblick. Ich wünsche euch eine wunderbare Restweihnachtszeit, ne? Viel Spaß beim Teignaschen oder vielleicht auch beim Nicht-Teignaschen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Jan, Licht ins Dunkle. Bis dahin. Tschüss.